Good afternoon, everybody.
Guten Tag zusammen. Das hier ist ein sehr besonderer Moment für mich. Das größte Vorrecht, kurz nach der Geburt meiner kleinen Tochter und der Hochzeit mit meiner lieben Frau. Nein, das ist wirklich ein großes Vorrecht, hier zu sein. Und ich bin so froh, hier umgeben zu sein von Menschen, die mich lieben und die ich liebe. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ihr alle gekommen seid. Bevor wir jetzt anfangen, würde ich gerne zum Gebet knien. Und dann beginnt die Verkündigung. Lieber himmlischer Vater, es ist ein hohes und heiliges Vorrecht, am Rednerpult zu stehen und die Wahrheit über dich zu verkünden. Ich bete, dass, wenn ich jetzt sprechen werde, dass meine Worte nur zu deiner Ehre beitragen werden, dass ich entleert werde von meinem Selbst und alleine deinen Willen tue und deine Worte und deine Wahrheit sprechen werde. Heute werden wir anders als sonst vor allem die Geschichte anschauen und ich bitte dich darum, dass ich dieses Thema auf eine Art und Weise vortragen werde, wie Christus es vorgetragen hätte. Mutig die Wahrheit zu sprechen, aber dabei niemanden zu verletzen oder zu verachten, damit alle informiert werden und ewige Entscheidungen treffen können für sich und ihre Familien. Dies bete ich im Namen deines lieben Sohnes, Jesus Christus. Amen. Ich glaube, dass ich, so wie Dr. Kaiser, das Gegenstück zu dieser Botschaft präsentiert hat, einen etwas ungerechten Vorteil gegenüber den anderen Sprechern habe. Denn, alles, was wir tun, ist, Fakten und Informationen zu sammeln. Und nun ja, natürlich ist es unsere Entscheidung, welche dieser Informationen wir sammeln und dann auch präsentieren. Und ich will gleich vorweg sagen, dass ich nicht finde, dass Dr. Kaiser die Fakten, die er vorgetragen hat, unehrlich präsentiert hätte oder unfair. Ich hoffe, dass mir das auch gelingen wird. Nun ja, wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Es ist ein bisschen so wie mit einem Puzzle. Und wir als Historiker legen das so zusammen, dass man Geschichte gut erkennen kann. Und gleich vorweg, womit ich mit Dr. Kaiser absolut übereinstimme, ist, dass in unserer Gemeinde ein Trend vorlag im späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber heute werdet ihr eine andere Einordnung dieses Trends hören. Dr. Kaiser präsentierte diesen Trend als eine positive Ausrichtung in unserer Kirche, dass wir in unserem Verständnis Gottes gewachsen sind, dass sich unser Verständnis auf eine höhere Stufe entwickelt hätte. Ich dagegen sehe diesen Wandel nicht als etwas Positives und stelle es auch nicht als etwas Positives dar. Aber ich werde Fakten präsentieren, um das zu belegen. Ich werde heute viele, viele Zitate vorlesen. Das ist das, was ich mit diesem unfairen Vorteil meinte. Ich sammle einfach Informationen und gebe sie dann an euch weiter. Dieses erste Zitat ist ein guter Ausgangspunkt für uns, wie ich finde. Ellen White schreibt nämlich 1904, viele unserer Geschwister sind sich nicht bewusst, wie solide das Fundament unseres Glaubens gelegt wurde. Mein Ehemann, Elder Joseph Bates, Father Pierce, Elder Edson und weitere eifrige, edelgesinnte und ehrliche Männer waren unter denen, die nach der Enttäuschung 1844 nach der Wahrheit wie nach verborgenen Schätzen suchten. Es ist mein Wunsch, dass ihr heute ein klares Bild von diesem Fundament, von dem hier die Rede ist, bekommt. Dr. Kaiser hat 1844 angefangen, aber ich möchte noch ein bisschen weiter zurückgehen. Es gibt ja ein Zitat, das ihr lesen solltet und das uns hilft, zu verstehen, woher William Miller kam. Dieses Zitat ist von 1822. Es ist aus seinen Glaubenspunkten, seinen persönlichen Glaubenspunkten. Ich werde zwei davon lesen. Er sagt hier: Ich glaube an einen lebendigen und wahrhaftigen Gott und dass es drei Personen in der Gottheit gibt, so wie es im Menschen Körper, Seele und Geist gibt. Und wenn mir irgendjemand erklären kann, wie diese drei nebeneinander existieren, dann will ich ihm auch erklären, wie die drei Personen des dreieinigen Gottes miteinander verbunden sind. Artikel 3. Ich glaube, dass Gott durch seinen Sohn den Menschen nach dem Bild des dreieinigen Gottes mit Körper, Seele und Geist geschaffen hat und dass er, der Mensch, als moralisch Handelnder, fähig zu leben und den Gesetzen seines Schöpfers zu gehorchen oder sie zu übertreten, geschaffen wurde. Das ist also die Sichtweise von William Miller im Jahre 1822. Diese Position kann man wohl als trinitarisch bezeichnen. Habe ich recht? Es ist nicht ganz eindeutig ersichtlich, aber ich würde ihn schon als Trinitarier kategorisieren. Ich denke, das wäre schon eine ehrliche und faire Einordnung. In den Jahren 1840 bis 1844 kam William Miller zweimal nach Portland in Maine, und Ellen White schreibt das Folgende über diese Treffen dort. Und sie macht hier eine interessante Aussage über das, was bei diesen Treffen gepredigt wurde. In der Stadt Portland wurden die Botschaften des ersten und des zweiten Engels mit Macht von William Miller, Joshua Hines und Josiah Litch und anderen verkündet. Was ich mich hier frage ist, wenn William Miller ein Trinitarier war, wie konnte er die ersten zwei, vor allem die erste Engelsbotschaft, predigen? Mit Macht. Und wie konnten es diese anderen Männer? Aber auch die zweite Engelsbotschaft, denn wenn wir tatsächlich recht hätten und die Lehre der Dreieinigkeit aus Babylon kommt, dann wäre diese Aussage von Ellen White schlicht nicht wahr. Aber hier haben wir die Antwort auf unsere Frage. 1842 hat sich William Miller nämlich nochmal über dieses Thema geäußert und er sagt: Ich glaube an Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der ein Geist ist, allgegenwärtig, allwissend, allmächtig, Schöpfer, Bewahrer und selbstexistent. Zudem glaube ich an den, der heilig, gerecht und wohltätig ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der einen Körper nach menschlicher Art und Weise hat, göttlich in seiner Natur, menschlich in seiner Person, gottgleich in seinem Charakter und seiner Macht. Er ist ein Erlöser für die Sünder, ein Priester vor Gott, ein Mittler zwischen Gott und Menschen und König im Zion. Er wird seinem Volk alles sein, Gott mit uns für immer. Der Geist des Höchsten ist in ihm, die Macht des Höchsten wurde ihm gegeben. Das Volk des Höchsten wurde durch ihn erworben, die Herrlichkeit des Höchsten wird mit ihm sein und das Reich des Höchsten ist sein auf der Erde. Seht ihr hier einen Unterschied? Was ist eure Meinung? Ist William Miller ein Trinitarier geblieben? Oder hat er seine Meinung dazu geändert? Nun ja, es ist sehr deutlich. Er hat hier eine andere Ansicht als noch vor 20 Jahren. Und Joshua Hines gibt uns auch interessante Aufklärungen bezüglich dessen, 1835, was genau in dieser Zeit liegen muss, in der William Miller diesen Wandel durchlebt hat. Zu Beginn waren sie, die Adventisten, hauptsächlich Trinitarier. In der Folge haben sie nahezu einstimmig die Lehre der Dreieinigkeit als unbiblisch zurückgewiesen. Er erklärt uns hier diesen Wandel und er erklärt uns auch, woher diese Leute kamen, die Adventisten, und wohin sie gingen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich glaube, dass Gott diese Gemeinde aufgerichtet hat. Und sie wurde von Gott geführt. Es war sein Geist, der in diesen Leuten war und sie Schritt für Schritt vorangeführt hat. Dieser Schritt hat schon sehr früh stattgefunden, noch bevor unsere Kirche überhaupt gegründet wurde. Hier ist also eine Liste der Pioniere mit den dazugehörigen kirchlichen Wurzeln. Und ich denke, das bestätigt nur, was Joshua Hines behauptet hat, nämlich, dass die meisten Adventisten Trinitarier waren, aber dann diese Lehre als falsch verworfen haben. William Miller kommt ursprünglich aus der baptistischen Gemeinde. Joshua Hines kommt aus der episkopalischen Kirche und dann später ging er zur Christian Connection. James White, Baptist, und dann Christian Connection. J.H. Wagner, Baptist. E.J. Wagner, Baptist. Cottrell Butler, Baptisten. H. Hiram Edson, Ellen White, Jane Andrews, Loughborough, Frisbee, alle Methodisten. Und Joseph Bates kam ursprünglich aus einer kongregationalistischen, aber trinitarischen Gemeinde. Gibt es irgendeine dieser Gemeinden, die nicht unter die gefallenen Gemeinden Babylons zählt? Sie zählen alle in diese Kategorie und diese Kirchen sind der Ort, wovon sie hinausgekommen sind, die Pioniere. Wohin hat Gott sie geführt? Na, heraus und in die Wahrheit. 1854 schreibt James White im Review and Herald, als fundamentale Irrtümer könnten wir neben dem falschen Sabbat weitere Irrtümer einordnen, die die Protestanten aus der katholischen Kirche mitgebracht haben, wie die Taufe durch Besprengen, die Dreieinigkeit, den Zustand der Toten und ewiges Leben in Pein. Der Großteil, der diese fundamentalen Irrtümer glaubte, tat es ohne Frage unwissentlich. Aber kann man annehmen, dass die Kirche Christi weiterhin diese Irrtümer mit sich führt, bis Gottes Gerichte über die Welt losbrechen? Wir denken nicht. Gott hat sie keine 70 Jahre und auch keine 170 Jahre in diesen Irrtümern gelassen, bis er plötzlich entschieden hätte, ihnen zu offenbaren, wer er tatsächlich ist. Zufälligerweise ist das hier auch James White, der Ehemann der Propheten. Das nächste Zitat kommt von Andrews und es ist von 1855. Die Lehre der Dreieinigkeit wurde 325 nach Christus im Konzil von Nicäa in die Kirche eingeführt. Diese Lehre zerstört die Persönlichkeit Gottes. Passt auf diese Formulierung. Sie wird uns noch einmal begegnen und seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und hier wird auch sehr deutlich, dass hier zwischen den beiden unterschieden wird, zwischen Gott und Jesus Christus. Die schändlichen Maßnahmen, mit denen sie der Kirche aufgezwungen wurde und denen auf den Seiten der Kirchengeschichte zu lesen ist, sollten wohl jeden, der an diese Lehre glaubt, zum Erröten bringen. Ich weiß nicht, ob euch die Ironie aufgefallen ist, nicht nur in dieser Aussage, sondern auch darin, wer sie hier getroffen hat. Viele unserer erbittertsten Kritiker haben ihren Abschluss gemacht bei einer Universität, die nach diesem Mann benannt wurde. Es gibt nicht viele Dinge, die ironischer sind als das. 1861 hier, ein Zitat von Loughborough, der tatsächlich Ellen Whites Pastor war. Und er erhält hier eine Frage, die dem Review and Herald zugesandt wurde. Die Frage lautet: Welche ernsthaften Einwände gibt es gegen die Lehre der Dreieinigkeit? Und seine Antwort lautet: Es gibt viele Einwände, die wir mahnend anführen könnten, aber aufgrund des mangelnden Platzes, und ich weiß, wovon er hier spricht, wollen wir sie auf diese drei begrenzen. Erstens, sie widerspricht dem Menschenverstand. Zweitens, sie widerspricht der Bibel. Drittens, ihre Ursprünge sind heidnisch und märchenhaft. Die Lehre der Dreieinigkeit kam zu ungefähr derselben Zeit in die Kirche, die Bilderanbetung und das Halten des Tages der Sonne und ist nichts anderes als persische Lehre in einer neuen Form. Gleich das nächste Zitat. Hier Joseph Bates in einem Brief an seinen Vater. Ich habe euch doch gesagt, dass viele der Pioniere trinitarische Wurzeln hatten, aber dann das abgelegt haben. Hier haben wir eine Bestätigung davon. In Bezug auf die Dreieinigkeit kam ich zu dem Schluss, dass es für mich unmöglich war zu glauben, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn des Vaters, auch der allmächtige Gott, ein und dasselbe Wesen wie der Vater sei. Ich sagte zu meinem Vater: Wenn du mich davon überzeugen kannst, dass wir in diesem Sinne eins sind, dass du mein Vater bist und ich dein Sohn, und dass ebenso ich dein Vater bin und du mein Sohn, dann kann ich auch an die Dreieinigkeit glauben. Selbst Kellogg stimmte damals mit seinen Brüdern überein. Unser Gutachter scheint etwas verärgert zu sein wegen unserer Haltung bezüglich der Lehre der Dreieinigkeit, einer Lehre, die zugegebenermaßen in höchstem Grade unphilosophisch, unvernünftig und mit normalem Menschenverstand unvereinbar ist, weswegen wir zu dem Schluss kommen, dass wir in unserer Vermutung, er würde an diese Lehre glauben, nicht falsch lagen. James White schrieb das Folgende nur wenige Monate vor seinem Tod: Der Vater war größer als der Sohn in dem Sinne, dass er zuerst da war. Der Sohn war dem Vater ebenbürtig in dem Sinne, dass er alle Dinge vom Vater erhalten hat. Amen. Stellt euch vor, Ellen White hat nicht ein einziges Mal irgendeinen dieser Männer dafür öffentlich gerügt. Und das schließt ihren Ehemann ein, der als Nicht-Trinitarier verstorben ist. Ich habe leider nicht die Zeit, alle Empfehlungen von Ellen White bezüglich dieses Buches vorzulesen. Das würde eine Stunde lang dauern. Ich will aus diesem Buch ein Zitat lesen. Die Bibel spricht nirgends von Jesus als von einem geschaffenen Wesen. Legt jedoch im Gegensatz dazu ganz deutlich dar, dass er vom Vater geboren wurde, während er als der Sohn keine Ewigkeit der vergangenen Existenz mit dem Vater besitzt, geht der Anfang seiner Existenz als der Geborene des Vaters dem gesamten Schöpfungswerk, welchem er zusammen mit Gott als gemeinsamer Schöpfer gegenübersteht, voraus. Nicht trinitarischer kann man sich kaum ausdrücken. Ein anderer der Pioniere hat auch ein Buch geschrieben, das auch die Persönlichkeit Gottes beinhaltete. Der Unterschied ist, dass dieser Autor dafür gerügt wurde, und zwar scharf gerügt. Und ich denke, uns wird der Unterschied auffallen zwischen Uriah Smith und Stephen Haskell und dieses anderen Autors über die Persönlichkeit Gottes. Wenn also die Pioniere die erste, die zweite und auch die dritte Engelsbotschaft gepredigt haben, und das haben sie, wie sollten wir dann dieses Zitat von Ellen White verstehen? Sie schreibt 1886, das, was am Anfang Wahrheit war, ist jetzt Wahrheit. Auch wenn neue und wichtige Wahrheiten, die den folgenden Generationen dienlich sein werden, dem Verständnis hinzukommen, widersprechen die gegenwärtigen Offenbarungen nicht denen der Vergangenheit. Jede verstandene neue Wahrheit macht die alte nur umso wichtiger. Dr. Kaiser hat Ellen White zitiert, wo sie schreibt, dass es viel gibt, was wir verlernen müssen. Aber im Kontext wird ersichtlich, dass es nicht um dieses Thema ging. Babylonische Doktrin ist, was wir verlernen müssen. Keine Lehren, die in der Gemeinde entstanden sind und schon 50 Jahre lang existierten. Wo kommt denn die Dreieinigkeit her? Kommt sie von Gottes Volk der Übrigen in all den Jahrhunderten? Oder kommt sie aus Babylon? Kommt sie von den drei Hörnern aus Daniel 7, die herausgerissen werden? Oder kam sie von dem kleinen Horn, das nach der Zerstörung aufkam? Ich denke, die Geschichte spricht ein deutliches Wort diesbezüglich. 1888. Ich sagte, dass ich ein paar der fehlenden Puzzlestücke einsetzen würde. Dr. Kaiser hatte nur wenig Zeit für seine Präsentation und ich genauso. Aber meiner Meinung nach ist dieses Thema eins, das in seiner Präsentation kaum angesprochen wurde. Ich verstehe nicht, wie er über die Persönlichkeit Gottes und Adventgeschichte sprechen kann und dabei nicht etwas genauer auf dieses Ereignis eingeht. Nach der Entstehung unserer Gemeinde ist das wohl das bedeutendste Ereignis. Alonzo T. Jones und E.J. Wegener haben eine Botschaft verkündet, die das Volk auf das zweite Kommen Jesu vorbereiten sollte. Dieses Ereignis auszulassen, kann nur ein Nachteil für das Werk Gottes sein. Der Trend, von dem gesprochen wurde, und ich sollte das eigentlich nicht in Anführungszeichen setzen. Es ist ein Trend, aber dieser Trend begann nur wenige Jahre nach 1888. Und es war keine Ergänzung zu dieser Botschaft, sondern es stand in einem scharfen Gegensatz zur Botschaft von 88. Lasst uns betrachten, was die Prophetin dazu gesagt hat, was dort bei diesem Treffen gepredigt wurde. Mir wurde die Frage gestellt, was denkst du von diesem Licht, das diese Männer präsentieren? Warum? Ich präsentiere euch dies doch schon über die letzten 45 Jahre hinweg. Es sind die unvergleichlichen Liebesrufe Christi. Dies ist es, was ich euch seitdem versuchte, zu Gemüte zu führen. Als Bruder Wegener diese Ideen in Minneapolis darlegte, war das die erste klare Lehre dieses Themas, die ich von menschlichen Lippen vernommen habe, außer die Unterredungen zwischen mir und meinem Mann. Ich dachte mir, dass ich deswegen so deutlich sehe, weil Gott es mir in Visionen präsentierte und dass sie es nicht sehen können, weil es ihnen nie jemand so präsentiert hat wie mir. Als dann jemand anders dies präsentierte, sagte jede Faser meines Herzens Amen. Ihr könnt zu verschiedenen Buchläden gehen und viele unterschiedliche Bücher zu diesem Thema kaufen. Und ihr werdet ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Ereignis lesen. Aber anstelle von Meinungen wollen wir in ein paar Folien auf Beweise schauen, was bei dieser Konferenz tatsächlich gepredigt wurde. Und merkt euch, sie hat gesagt, jede Faser ihres Herzens hat Amen gesagt. 1890, also kurz nach der GK in Minneapolis, schreibt Ellen White das Folgende, und ich denke, das ist ein besonderes Zitat hier. Sie müssen seine Gnade haben, den Geist Christi, der ihren Unzulänglichkeiten hilft, oder sie können dem Bösen nicht widerstehen. Jesus liebt es, wenn wir zu ihm kommen, wie wir sind, sündig, hilflos, abhängig. Uns wird gesagt, dass es nur einen Weg gibt, dem Bösen zu widerstehen, und das ist der Heilige Geist. Dieses Zitat verwendet sie in Steps to Christ, in Schritte zu Jesus, und sie führt es danach aus und weiter. Sie erklärt, wer und was der Heilige Geist ist. Jetzt bekommen wir nochmal einen Einblick in diesen Trend durch eine Frage, die beim Review and Herald eingesendet wurde. Die Frage: Sollen wir annehmen, der Heilige Geist sei eine Person, genauso wie der Vater und der Sohn? Manche behaupten, er sei dies, andere, er sei dies nicht. Um genau diese Frage geht es uns doch hier. Das ist nur wenige Jahre nach der Generalkonferenz von 1888 und die Leute machen sich schon solche Gedanken. Antwort: Die Bezeichnung Holy Ghost ist eine grobe und abscheuliche Übersetzung. Es sollte überall Holy Spirit heißen. Dieser Geist ist der Geist Gottes und der Geist Christi, wobei der Geist der gleiche ist, egal ob von ihm gesprochen wird als Gott oder Christus zugehörig. Aber in Bezug auf diesen Geist benutzt die Bibel Ausdrücke, die nicht mit der Idee harmonisiert werden können, er sei eine Person wie der Vater und der Sohn. Dies ist eine sonnenklare Antwort. Besonders deswegen, weil sie kurz nach der Generalkonferenz von 88 getroffen wird. Die Geschwister waren sich einig in dieser Sache. Es war ihnen nicht unklar. Es war dieser Person unklar, die die Frage gestellt hat. Aber war Uriah Smith hier ungenau in seiner Antwort? Kein bisschen. Was war also diese klare Lehre, von der Ellen White gesprochen hat, in Bezug auf 88? Dieses Buch wurde 88 durch die stenografischen Notizen von Jesse Mosher zusammengestellt. Es ist ein wichtiger Bestandteil dieser Botschaft und hat ein Kapitel diesem Thema gewidmet, das wir heute auch haben. The Matchless Charms of Christ and Who He Is to Us. Schauen wir, was Wegener hier zu sagen hat. Die Heilige Schrift verkündet, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist. Und ganz nebenbei, das wird heute geleugnet von unserer Gemeinde. Er ist geboren, nicht geschaffen. Im Hinblick darauf, wann er geboren wurde, ist es weder unsere Aufgabe, Untersuchungen anzustellen, noch könnte unser Verstand dies fassen, wenn es uns mitgeteilt werden würde. Es gab eine Zeit, zu der Christus aus dem Vater hervorgegangen und gekommen ist, aus der Brust des Vaters. Aber diese Zeit liegt so weit zurück in den Tagen der Ewigkeit, dass dies für den begrenzten Verstand praktisch ohne Anfang ist. Aber der springende Punkt ist, dass Christus ein geborener Sohn ist und kein geschaffenes Subjekt. Er hat durch Erbschaft einen vorzüglicheren Namen als die Engel. Er ist ein Sohn über sein eigenes Haus. Und da er der eingeborene Sohn Gottes ist, ist er von derselben Substanz und Natur Gottes und besitzt durch Geburt alle Eigenschaften Gottes. Denn es gefiel dem Vater, dass sein Sohn das exakte Ebenbild seiner Person sei, der Abglanz seiner Herrlichkeit, und erfüllt mit der ganzen Fülle der Gottheit. Deswegen hat er Leben in sich selbst. Er besitzt Unsterblichkeit aus eigenem Recht und kann anderen Unsterblichkeit gewähren. Was bedeutet ursprüngliches, echtes, eigenes Leben
original, unborrowed, underrated.
Das bedeutet Unsterblichkeit. Das hat sie sehr deutlich gesagt, noch bevor sie das Leben Jesu geschrieben hat. Das ist auch so ein Zitat, das oft aus dem Kontext gerissen wird. Noch ein Zitat von Ellen White aus dem Jahr 1892, dass das Volk Gottes darauf vorbereiten sollte, Christus zu begegnen. Jesus wartet darauf, auf all seine Jünger zu atmen und ihnen die Eingebung seines Heiligen Geistes zu geben und den lebensnotwendigen Einfluss von sich selbst zu seinem Volk zu übertragen. Er würde ihnen zu verstehen geben, dass sie fortan keinen zwei Herren dienen können. Ihre Leben können nicht getrennt werden. Christus soll in seinen menschlichen Beauftragten leben, durch ihre Fähigkeiten arbeiten und durch ihre Talente wirken. Ihr Wille muss sich seinem Willen unterwerfen. Sie müssen mit seinem Geist wirken, sodass es nicht mehr sie sind, die leben, sondern Christus, der in ihnen lebt. Dies wiederholt nur, was Alan Davis uns schon präsentiert hat. Kurz danach schreibt sie, die gefallenen konfessionellen Kirchen sind Babylon. Babylon hat bis heute giftige Lehren, den Wein des Irrtums, gehegt. Ellen White gibt uns hier also eine Definition, woraus Babylon besteht. Das sind die gefallenen konfessionellen Kirchen. Es liegt jetzt an uns herauszufinden, woher die verschiedenen Doktrinen kommen und ob Ellen White hier recht hat, dass die gefallenen Kirchen Babylon sind. Warum spricht sie das hier an? Ich glaube, dass dies ein Punkt ist, der das, was eigentlich nach 88 geschehen sollte, behinderte. Satan hat an vielen Fronten gekämpft. Die Leitung hat Ellen White nach Australien ins Exil geschickt und Wegener nach England. Aber was die Doktrin, die Lehre angeht, ist das, was ich euch jetzt zeige, der Anfang dieses Trends. Es ist ein Zitat von H.C. Lacy, der übrigens James Whites Schwager war. Willie White hat H.C. Lacys Schwester geheiratet. Das ist schon irgendwie eine kleine adventistische Welt. Hier bekommen wir nicht nur eine Idee davon, wie dieser Trend begann, sondern lernen auch einige Schlüsselfiguren kennen. Wie ich bereits darlegte, war ich tatsächlich in meinem Innersten ein Trinitarier und ich besuchte das Healdsburg College und das Bethel Creek College mit der dunklen Vorahnung, dass etwas falsch war mit unserer Lehre über den Dienst und die Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Natürlich wurde dieser Begriff nie benutzt, außer beim Lesen aus der Bibel. Er wurde immer Holy Spirit genannt und es wurde sich mit sächlichen Pronomen auf ihn bezogen. Und dann bemerkte ich in den Zeugnissen, dass praktisch überall die gleiche Sprache gebraucht wurde. Holy Spirit, it, etc. Als ob der Geist Gottes ein Einfluss anstatt einer Person, die dritte Person der Gottheit, sei. Die Frage ist also, wo hat Lacy diese Ideen aufgegriffen? Warum stellt gerade er diese Fragen und nicht Uriah Smith oder G.I. Butler? Nun ja, Lacy kam nicht von allein auf diese Ideen. Er kam auf diese Ideen durch seine Teilnahme an einer studentischen Freiwilligenbewegung für ausländische Mission in Detroit, Michigan. Das geschah im gleichen Jahr, von dem auch in diesem Zitat die Rede ist. In den zwei darauffolgenden Jahren verbreitete er die gleichen Gedanken in Australien. Und nun kommen wir zu einem weiteren Zugang, durch den diese Gedanken in unsere Gemeinde kamen. 1895 besuchte ein Dr. A.H. Lewis, Redakteur des Sabbath Recorder, bekannt unter Siebenten-Tags-Baptisten und durchdrungen vom Pantheismus, Battle Creek und wurde im Hause Kellogg bewirtet. Frau Kellogg war eine Siebenten-Tags-Baptistin. Lewis erzählte von seinen pantheistischen Ansichten, was nicht auf taube Ohren fiel. Kellogg begann 1897 in einer Serie von Vorträgen am Predigerinstitut, die der Tagung der Generalkonferenz in der College View Kirche in Lincoln vorausgingen, öffentlich Pantheismus zu lernen. 1897 sagt Ellen White, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es ist nicht physisches Leben, von dem hier die Rede ist, sondern Unsterblichkeit. Das Leben, das ausschließlich Eigentum Gottes ist. Das Wort, das bei Gott war und das Gott war, hatte dieses Leben. Physisches Leben ist etwas, das jedes Geschöpf erhält. Es ist weder ewig noch unsterblich, denn Gott, der Lebensgeber, nimmt es wieder. Der Mensch hat keine Kontrolle über sein Leben, aber das Leben Christi war ungeliehen. Niemand kann ihm dieses Leben nehmen. Ich selber lasse es, sprach er. In ihm war ursprüngliches, ungeliehenes und unabgeleitetes Leben. Dieses Leben wohnt nicht in dem Menschen. Er kann es nur durch Christus besitzen. Er kann es sich nicht verdienen. Es wird ihm als ein kostenloses Geschenk gegeben, wenn er an Christus als seinen persönlichen Heiland glaubt. Dies ist das ewige Leben, das sie dich, den allein wahren Gott, und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Dies ist die geöffnete Quelle des Lebens für die Welt. Ich frage euch dies. Ein ewiges, ursprüngliches, ungeliehenes und unabgeleitetes Leben in Bezug auf Jesus bedeuten soll, dass er keinen Anfang hatte. Was bedeutet das dann für die Heiligen, über die Ellen White gerade gesagt hat, dass sie ursprüngliches, ungeliehenes und unabgeleitetes Leben erben würden? Habe ich das Recht dazu zu behaupten, dass keiner der Erlösten einen Anfang hatte? Nein, natürlich nicht. Bedeutet das, dass dieses Zitat aus dem Leben Jesu aus dem Zusammenhang gerissen wird? Auf eine der fiesesten Art und Weisen? Ich habe schon mit einigen Predigern über dieses Zitat gesprochen. Und ich habe sie alle auf dieses Zitat hingewiesen. Aber nicht einer von ihnen hat auf meinen Einwand reagiert. Während also all das passiert, macht Uriah Smith, ein bedeutender Leiter unserer Gemeinde, unsere offizielle Position, die wir für 5 Jahrzehnte schon hatten, deutlich. Er schreibt 1898, Gott allein ist ohne Anfang, im frühesten Zeitraum, zu dem ein Anfang möglich war, zu einer Zeit, die so fern ist, dass sie für begrenzten Verstand im Grunde Ewigkeit bedeutet, erschien das Wort. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Beachtet hier, dass die Bibel lehrt, dass es einen Anfang gab, und uns wird immer gesagt, dass es keinen Anfang gab. Dieser Vers spricht nicht über die Erde, nur so nebenbei. Hier nur eine der vielen nachdrücklichen Empfehlungen, die Ellen White über das Buch Daniel und die Offenbarung ausgesprochen hat. Ich erhielt Licht, dass Gedanken über Daniel und die Offenbarung, der große Kampf und Patriarchen und Propheten bedeutend bleiben würden. Sie enthalten genau die Botschaft, die das Volk hören muss. Das besondere Licht, das Gott seinem Volk gegeben hat. Die Engel Gottes würden den Weg dieser Bücher in die Herzen des Volkes vorbereiten. Und noch ein weiteres Zitat aus dem gleichen Jahr. Während seiner Demütigung auf dieser Erde war der Geist noch nicht mit all seiner Wirksamkeit herabgekommen und Christus verkündete, dass wenn er nicht fortginge, er nicht kommen würde. Wenn er, Christus, allerdings fortginge, würde er ihn, den Geist, senden. Er war eine Repräsentation von sich selbst und nachdem er verherrlicht worden war, war er der Geist manifestiert. Also zu derselben Zeit, zu der Ellen White das Leben Jesu geschrieben hat, empfiehlt sie auch dieses Buch von Uriah Smith. Dieses Zitat ist ein Jahr nachdem das Leben Jesu veröffentlicht wurde. A.T. Jones hat zu diesem Zeitpunkt auch noch an die Wahrheit, was die Persönlichkeit Gottes angeht, geglaubt, was sich aber bald ändern wird. Lasst uns lesen, was er zu sagen hat. Er war gezeugt vom Heiligen Geist, anders ausgedrückt. Jesus Christus wurde erneut geboren. Er kam vom Himmel als Gottes Erstgeborener auf die Erde und wurde erneut geboren. Aber alles im Werk Christi kehrt sich für uns ins Gegenteil. Er, der Sündlose, wurde zur Sünde gemacht, damit wir zu Gottes Gerechtigkeit in ihm würden. Er, der Lebendige, der Fürst und Urheber des Lebens, starb, damit wir leben können. Er, dessen Ursprünge von den Tagen der Ewigkeit her sind, der Erstgeborene Gottes, wurde von Neuem geboren, damit wir von Neuem geboren werden können. Dieses Zitat kommt auch aus dem Jahr 1899, ein Jahr nach dem Leben Jesu. Und uns wurde erzählt vor 4 Wochen, dass zu diesem Zeitpunkt fast überhaupt keine Aussagen mehr diesbezüglich getroffen wurden. Dass es nach 1900 überhaupt keine solche Aussagen mehr gab und davor nur eine Handvoll. Liebe Geschwister, es gibt ganze Stapel von nicht-trinitarischen Aussagen während dieser Zeitperiode. 1903 hat der Arzt Dr. John Harvey Keller The Living Temple veröffentlicht. Uns wird gesagt, weder durch Kraft noch durch Macht, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Dieses Buch wurde durch Kraft und Macht veröffentlicht. Als dieses Buch zur Veröffentlichung vorbereitet wurde, brannte das Haus mit der Druckerpresse aus und die Druckplatten wurden zerstört. Was tat Kellogg? Er ging mit seinem Skript nach Babylon, um es dort zu drucken. Es ist nicht nur so, dass die Ideen dieses Buches aus den gefallenen konfessionellen Kirchen kommen, er musste es auch außerhalb der Kirche drucken lassen. Wenn Gott es ihm erlaubt hätte, dann hätte er es auch innerhalb der Kirche getan. Aber ihr wisst ja, dass das besondere Feuer waren dort damals. Niemand konnte Gott daran hindern, die Veröffentlichung innerhalb der Gemeinde zu verhindern. Lasst uns anschauen, wie Ellen White die Sichtweisen von Kellogg einordnete. Wir lesen einen Brief von ihr an Kellogg aus dem Jahr 1903. Und zu diesem Zeitpunkt beginnt diese Krise wirklich an den Höhepunkt zu gelangen. Sie schreibt, du bist zweifellos getrübt im Hinblick auf die Persönlichkeit Gottes. Worum geht's hier also? Es geht nicht nur um Pantheismus. Es geht besonders um die Persönlichkeit Gottes, die uns als Gemeinschaft alles bedeutet. Du hast gewissermaßen Gott, den Herrn, zerstört. Nun ja, als ich angefangen habe, dieses Thema zu studieren, wurde mir von Leuten gesagt, Mensch, das ist nicht wirklich wichtig, warum studierst du das überhaupt? Das ist nicht mal wichtig, warum sollte man es überhaupt studieren? Wenn das nicht wichtig ist, warum komme ich dann in Gemeindezucht? Wenn ich in dieser Sache ruhig bleiben soll und Schweigen Gold ist, warum steht das dann in unseren Glaubenspunkten? Und zwar in der Handhabe eines Glaubensbekenntnisses, das uns aufgezwungen wird. Entweder das Thema ist nicht wichtig und wir sind alle ruhig, oder aber wir sprechen die Wahrheit. 1903, im Eifer des Gefechts. Hier gibt es ja eine Beschreibung, was hier gerade mit unseren Grundfesten angestellt wird. Mir wurde ein Podest gezeigt, gestützt durch solide Hölzer, die Wahrheiten des Wortes Gottes. Jemand mit großer Verantwortung in der medizinischen Arbeit wies diesen und jenen Mann dazu an, die Hölzer, die das Podest stützten, zu lockern. Dann hörte ich eine Stimme, die sagte, wo sind die Wächter, die auf den Mauern Zions stehen sollten? Schlafen sie etwa? Dieses Fundament wurde vom Meister gebaut und wird Gewitter und Sturm standhalten. Werden sie diesem Mann erlauben, Lehren zu präsentieren, die die vergangene Erfahrung des Volkes Gottes leugnen? Nun ist die Zeit, um entschieden zu handeln. Wenn sie hier von der vergangenen Erfahrung spricht, spricht sie hier von den letzten 5 Jahren, nachdem ich eine Trinitarierin wurde? Findet das selber raus. Sucht mal nach der Phrase last 50 years oder die letzten 50 Jahre oder die letzte Hälfte des Jahrhunderts. Sie spricht hier nicht von den Jahren zwischen 1898 und 1903. Es geht dem voraus, weit voraus. Wir sind immer noch im Jahr 1903, mitten in der Kellogg-Krise, und Ellen White gibt eine der stärksten Prophezeiungen in Bezug auf diesen Trend, der in den frühen 1890er Jahren in die Kirche kam. Ich war mit einem Freund Bergsteigen, als ich dieses Zitat zum ersten Mal wieder gelesen habe. Ich habe dieses Zitat schon häufig davor gelesen, aber als wir dann unsere elektronischen Geräte rausholten, um den Herrn zu loben, war das Erste, worauf wir stießen. Und es traf mich wie ein Schlag, und ich hoffe euch auch. Der Seelenfeind versucht die Annahme zu verbreiten, dass eine große Reformation unter siebenden Tags Adventisten stattfinden soll und dass diese Reformation darin bestehen würde, die Lehren aufzugeben, die die Säulen unseres Glaubens sind, und dabei einen Prozess der Neuorganisation einzuleiten. Sollte diese Reformation stattfinden, was wäre das Ergebnis? Die Glaubenspunkte, die Gott in seiner Weisheit der Gemeinde der übrigen gegeben hat, würden verworfen werden. Unsere Religion würde geändert werden. Die Glaubenspunkte, die die Arbeit in den letzten 50 Jahren aufrechterhalten haben, würden als Irrtümer angesehen werden. Kurzer Einschub. Vor 4 Wochen, als was wurden da diese letzten 50 Jahre, von denen hier Ellen White schreibt, betrachtet? Als Irrtum. Klar wie Kloßbrühe. Wieder und wieder. Wir sind gewachsen in unserer Erkenntnis, dass damals das war Irrtum. Genau das hat sie hier vorausgesagt. Eine neue Organisation würde eingeführt werden. Bücher einer neuen Ordnung würden geschrieben werden. Ein System intellektueller Philosophie würde eingeführt werden. Die Urheber dieses Systems würden in die Städte gehen und ein wundervolles Werk tun. Der Sabbat würde natürlich nur leichtfertig beachtet werden, genauso der Gott, der ihn geschaffen hat. Nichts dürfte dieser neuen Bewegung im Weg stehen. Bei diesem nächsten Zitat achtet doch mal auf den Begriff frühere Sicht. Wir lasen bereits davon, dass Kellogg, dass seine frühere Sicht nicht trinitarisch war. Das war sehr ersichtlich, dass er in seiner frühen Zeit nicht Trinitarier war. Hier kommt das Zitat. Er, Kellogg, sagte dann, dass seine frühere Sicht bezüglich der Dreieinigkeit ihm dabei im Weg stand, eine eindeutige und absolut korrekte Aussage zu treffen, aber dass er nun innerhalb kurzer Zeit dahin gelangt wäre, an die Dreieinigkeit zu glauben. Und nun könnte er sehr deutlich erkennen, wo die Schwierigkeiten lägen, und er glaubte, nun die Angelegenheit zufriedenstellend aufklären zu können. Er erzählte mir, dass er nun an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist glaubte. Und seiner Ansicht nach war es Gott der Heilige Geist und nicht Gott der Vater, der das ganze Weltall und jedes lebendige Ding erfüllte. Seht ihr, früher lehnte er die Dreieinigkeit ab, weil er nicht sagen konnte, dass Gott der Vater jedes lebendige Ding erfüllte. Aber nachdem er jetzt die Dreieinigkeit angenommen hatte, hatte er einen Haken, Irrlehre hängen konnte. In seinem Brief an G.I. Butler erkennen wir, was der Aufhänger von Kellogg war, die Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Soweit ich die Problematik in The Living Temple verstehen kann, kann diese ganze Sache mit einer Frage beruhigt werden. Ist der Heilige Geist eine Person? Das ist auch die Frage, die wir uns heute stellen, richtig? Er schreibt hier an Butler und sagt, du sagst nein. Lasst mich euch das eine fragen. Wer von den beiden steht in einem guten Verhältnis zur Gemeinde, während dieser Brief hier geschrieben wird? Butler oder Kellogg? Es ist Butler. Butler ist der, der glaubt, dass der Heilige Geist keine Person ist. Und Kellogg beschwert sich deswegen. Ich nahm an, die Bibel würde das lehren, da dort das Personalpronomen he verwendet wird in Bezug auf den Heiligen Geist. Schwester White benutzt das Pronomen he und hat an vielen Stellen davon gesprochen, dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist. Wie der Heilige Geist die dritte Person sein kann, dabei überhaupt keine Person ist, kann sich mir nicht recht erschließen. Sag mir, war Kellogg ein heller Kopf oder ein Schwachkopf? Er war einer der klügsten Leute in der Gemeinde zu dieser Zeit. Glaubt ihr, er hat nicht verstanden, wie Butler geglaubt hat? Er wusste auch, was er selbst glaubte. Er spricht hier sehr deutlich und er wusste genau, wie die einzelnen Standpunkte aussahen. Er kannte die Position der Brüder. Und er war sich mit ihnen uneins. Er war einer der Einzigen, die damals uneins waren mit den Brüdern. Ellen White hat darauf versucht, deutlich zu machen, wer die Personen der Gottheit sind. Wir haben Hinweise darauf, dass sie von Kelloggs Denkfehler wusste. Sie war mit eingebunden in diesen Austausch zwischen Butler und Kellogg. Er hat ihr geschrieben, sie hat dann zurückgeschrieben und daraufhin hat er wieder Kellogg geschrieben. Butler war in diesem Fall der Mittler. Sie schreibt, wieder und wieder in meiner Vergangenheit als Arbeiter für den Herrn wurde ich darum dringlich gebeten, diesen fehlerhaften Meinungen, die in The Living Temple präsentiert werden, zu begegnen. Bei jeder dieser Angelegenheiten habe ich deutliches, kraftvolles Licht erhalten, dass Gott der ewige, selbst existente Eine ist. Seit meiner Jugend wurde mir die klare Anweisung gegeben, dass Gott eine Person ist und dass Christus das ausdrückliche Abbild seiner Person ist. Gott war immer da. Von wem spricht sie hier, wenn sie sagt, Gott war immer da? Sie hat es gerade schnörkellos ausgesprochen, dass hier eine Unterscheidung ist zwischen dem Vater und dem Sohn. Und dann sagt sie mit Nachdruck, Gott war schon immer da. Warum fügt sie nicht hinzu, Gott und sein Sohn waren schon immer da? Das wäre alles, was wir brauchen, und dann gäbe es diese ganze Diskussion auch nicht. Aber wir wissen alle, dass die Pioniere nicht so geglaubt haben. Und wir wissen auch, dass das meiste der Zitate, die Trinitarier immer wieder anführen, voll aus dem Kontext gerissen sind. Das haben wir heute und gestern auch gesehen. Das Wie und das Warum ist nicht unser Belangen, schreibt sie hier. Aber genau dorthin wird diese Diskussion ganz oft gelenkt. Dumme Fragen darüber, wie Jesus geboren wurde. Es ist so ehrfurchtslos, so ein Argument überhaupt anzuführen, wenn jemand gerade Johannes 3, Vers 16 zitiert. 1904 schreibt ein Dwight über Kellogg, seine mitarbeitenden Ärzte und Prediger des Evangeliums waren anwesend. Der Gegenstand seiner Ausführungen war Leben und die Beziehung von Gott zu allen lebenden Dingen. In seiner Präsentation verhüllte er die Angelegenheit einigermaßen, aber tatsächlich präsentierte er wissenschaftliche Theorien, die dem Pantheismus sehr ähneln. Er präsentierte diese, als wären sie von höchstem Wert. Sagt sie hier, dass Kellogg ganz unverblümt Pantheismus gelehrt hätte? Sie sagt, es ähnelte Pantheismus sehr. Das war sehr subtil. Ich weiß nicht, wie viele von euch mal in The Living Temple hineingeschaut haben. Seine Täuschungen waren sehr subtil. Ich sag euch, wenn ihr nach den Täuschungen sucht und sie nicht findet, nun ja, sie sind sehr, sehr subtil. Ellen White selbst wollte dieses Buch überhaupt nicht lesen, bis ihr Sohn sie nicht praktisch dazu gezwungen hat und hat auch dann nur Ausschnitte gelesen. Thomas hat schon mit seinen Ausführungen zu dem himmlischen Trio-Zitat von ihr dargelegt, dass sich Ellen White tatsächlich gegen den Trinitarismus von Kellogg wendet, der in Kelloggs Theologie Eingang gefunden hat. Hier schreibt sie wieder ganz deutlich in Bezug auf Kellogg, wer diese Personen wirklich sind. Zu dieser Zeit hatte Ellen White kaum Zeit, Bücher wie Schritte zu Jesus zu schreiben, weil sie ununterbrochen auf diese Irrlehren reagieren musste. Und wir haben schon gehört, dass er sie fast umgebracht hätte. Manchmal kann ich das ein bisschen nachempfinden. Sie sagt, wir wissen, dass Christus in eigener Person kam, um Gott der Welt zu offenbaren. Gott ist eine Person und Christus ist eine Person. Von Christus wird in der Schrift gesprochen als der Ausstrahlung seines Vaters Herrlichkeit und dem ausdrücklichen Abbild seiner Person. Der Kampf hätte mich fast umgebracht, sagt sie darauf. Ich sah, was hineinkam, und ich sah, dass unsere Brüder blind waren. Ihnen war nicht die Gefahr bewusst. Besonders unsere Jugend war in Gefahr. Sie erfreuten sich an den schönen Darstellungen. Gott in der Blume, Gott in dem Blatt, Gott in dem Baum. Aber wenn Gott in diesen Dingen ist, warum sollte man sie dann nicht anbeten? Hier gibt Ellen White Anweisungen an die Eltern, wie sie die nächste Generation vor diesem Irrtum bewahren können. Väter und Mütter, lehrt eure Kinder die wunderwirkende Macht Gottes. Seine Kraft ist offenbar in jeder Pflanze, in jedem Baum, der Früchte trägt. Geh mit den Kindern in den Garten und erkläre ihnen, wie er den Samen zum Wachsen bringt. Der Bauer pflügt sein Land und sät den Samen, aber er kann die Saat nicht zum Wachsen bringen. Er ist auf Gott angewiesen, um das zu tun, was keine menschliche Kraft tun kann. Der Herr legt seinen eigenen Geist in den Samen, das ihn zum Leben erweckt. Wenn sie wie Kellogg an die Dreieinigkeit geglaubt hätte, hätte sie ihn nie dafür rügen können, dass er gesagt hat, Gott ist im Baum, in der Blume etc., legt seinen eigenen Geist in den Samen, was ihn zum Leben erweckt. Unter seiner Obhut bricht der Keim durch die ummantelnde Hülle und schießt hervor, um sich zu entfalten und Frucht zu tragen. Passt gut auf, was sie hier sagt. Kellogg sagt, Gott ist in diesen Dingen. Ellen White sagt, wenn Gott in diesen Dingen ist, dann hast du das Recht, diese Dinge anzubeten. Aber wir beten diese Dinge nicht an. Also sagt sie, dass das falsch ist. Es ist sein Geist in diesen Dingen. Hier identifiziert sie nun das Problem. Ich denke, sie trifft das hier ziemlich gut. 1904 sagt sie, vor uns liegt nun das Alpha dieser Gefahr. Das Omega wird von der erschreckendsten Sorte sein. An anderer Stelle sagt sie, im Buch Living Temple wird das Alpha der tödlichen Irrlehren präsentiert. Das Omega wird folgen und wird von denen angenommen werden, die nicht bereit sind, auf die Warnung zu achten, die Gott gegeben hat. Ich habe eine Frage an euch. Wenn sie hier das Alpha der tödlichen Irrlehre auf einen Mann bezieht, der ein falsches Bild der Persönlichkeit Gottes verbreitet und ein paar Ärzte und Prediger verbreiten diese Botschaft auch an andere weiter und sie nennt das das Alpha, die erste Titelseite. Diese Irrlehre. Was glaubt ihr, ist das Omega? Denk nicht nur an einen Mann. Denk an Tausende, Hunderttausende, ja Millionen von Menschen, die an etwas glauben, das an Pantheismus grenzt. Ohne das zu verstehen, weil sie überall gehört bekommen, Kellogg war Pantheist, er dachte, dass Bäume Götter sind. Das ist ein Zerrbild von Kellogg. Lest mal seine Briefe. Der Kerl war brillant. Er hatte sehr gute Argumente und er wollte wissen, warum er jetzt als Irrlehrer bezeichnet wird. Aber er war so verblendet, dass er es selber nicht mehr sehen konnte. Sie nannte ihn einen blinden Mann. Immer noch 1904. Sie schreibt, lasst keine fehlerhaften Theorien Zustimmung erhalten von den Menschen, die fest auf der Plattform der ewigen Wahrheit stehen sollten. Gott fordert uns dazu auf, uns fest an die Glaubenspunkte zu halten, die sich auf unfragliche Autorität gründen. Auf was? Unfragliche Autorität? Wow! Die Glaubenspunkte, ja, was waren damals nochmal die Glaubenspunkte? Ich glaube, das war der 800-Pfund-Gorilla, der vor 4 Wochen im Heiligtum in Danuba war, während Dr. Kaiser sprach. Es wurde nicht einmal erwähnt, was die offizielle Haltung unserer Kirche bezüglich diesem Punkt war, worüber ja das ganze Wochenende gesprochen wurde damals. Die offizielle Position der Gemeinde, heute wird mir wie verrückt unter die Nase gerieben. Die offizielle Position der Gemeinde damals wird stillgeschwiegen. Und auch alles, was Ellen White über die Glaubenspunkte damals gesagt hat. Was waren also diese Glaubenspunkte, die auf unfragliche Autorität gegründet waren? Ihr könnt das auf phm.org nachlesen, wenn ihr das herausfinden wollt. Aber ich zeige euch jetzt auch 2 davon. Nur so nebenbei. Die Glaubenspunkte wurden wieder ins Jahrbuch aufgenommen. Sie existierten seit 1872 und wurden nur minimal verändert. Das geschah 89. Und es gab eine Zeit, in der sie gar nicht mehr im Jahrbuch abgedruckt wurden. Aber im Jahre 1905 wurden sie wieder im Jahrbuch abgedruckt. Ich frage mich, warum? Die Kirche befand sich in einer Krise. Und es musste deutlich gemacht werden, wie gründlich das Fundament unserer Gemeinde gelegt wurde. Siebenten-Tags-Adventisten haben kein Glaubensbekenntnis. Amen. Außer der Bibel. Allerdings bekunden sie bestimmte wohldefinierte Glaubenspunkte, die sie jedem Menschen, der sie danach fragt, begründen können. Die folgenden Aussagen können als Zusammenfassung der Hauptmerkmale ihres religiösen Glaubens betrachtet werden, worüber, soweit bekannt, vollständige Einstimmigkeit der ganzen Körperschaft besteht. Das ist so erfrischend. Wenn das heute doch nur immer noch in den Glaubenspunkten so stehen würde. Während Ellen White gelebt hat, haben sich diese Glaubenspunkte kaum verändert. Es gab nur Kleinigkeiten, die geschärft wurden. Aber mittlerweile ändern sich diese Glaubenspunkte. Sie sind so solide wie Wasser. Alle 5 Jahre ändern sie sich. Sie glauben, erstens, dass es einen Gott gibt, ein persönliches, geistiges Wesen, der Schöpfer aller Dinge, allmächtig, allwissend und ewig, unendlich in seiner Weisheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte, Wahrheit und Barmherzigkeit, unwandelbar und allgegenwärtig durch seinen Repräsentanten, den Heiligen Geist. Amen. Ich kann dazu Amen sagen. Ich wünschte mir, das wäre das, was Adventisten heute auch noch glauben würden. Zweitens, dass es einen Herrn Jesus Christus gibt, den Sohn des ewigen Vaters, derjenige, durch den alle Dinge geschaffen, er alle Dinge geschaffen hat und durch den alles besteht. Habt ihr bemerkt, dass hier steht, der Sohn des ewigen Vaters? Das ist eine sehr durchdachte Wortwahl hier. Wird Jesus hier als ewig bezeichnet, was Leser außerhalb der Gemeinde falsch verstehen könnten? Nein. Bis 1979 sogar, diesmal mache ich keinen Fehler, 1979 war unsere Gemeinde sehr bedacht darauf, Jesus nicht ewig zu nennen in den Glaubenspunkten. Aber wie durch ein Wunder wurde er ewig 1980 durch eine Abstimmung. Sollten wir darüber abstimmen, festzulegen, ob Jesus ewig ist, das sei ferne. Diese Glaubenspunkte, diese Glaubensprinzipien gründen sich auf unfragliche Autorität. Wenn diese Glaubenspunkte auf unfragliche Autorität gegründet sind, worauf gründen sich unsere Glaubenspunkte heute? 1905, dem Ende ihres Lebens etwas näher, schreibt Ellen White, diejenigen, die danach trachten, die alten Marksteine zu entfernen, haben keinen festen Halt. Sie rufen sich nicht in Erinnerung, wie sie empfingen und hörten. Diejenigen, die versuchen, neue Theorien zu etablieren, die die Säulen unseres Glaubens bezüglich des Heiligtums oder bezüglich der Persönlichkeit Gottes oder Christi ablösen würden, sind als blinde Menschen tätig. Frage: Was fehlt hier auf mysteriöse Art und Weise? Der Heilige Geist. Unterscheidet sie hier zwischen Gott und Christus? Ja. Und diejenigen, die das nicht verstehen, arbeiten als wer? Als blinde Männer. Sie fährt fort. Sie bemühen sich danach, Verunsicherungen oder Mysterien einzuschleusen und das Volk Gottes ohne einen Anker forttreiben zu lassen. Und im selben Jahr schreibt sie, mir wurde die Anweisung gegeben, dass die wichtigen Bücher, die das Licht enthielten, das Gott über den Abfall Satans im Himmel gegeben hat, genau jetzt weit in Umlauf gebracht werden sollten. Denn durch diese wird die Wahrheit viele Köpfe erreichen. Patriarchen und Propheten, Daniel und die Offenbarung und der große Kampf werden jetzt mehr als je zuvor benötigt. Man befindet sich in einer Krise bezüglich der Persönlichkeit Gottes. Und was macht sie hier unmissverständlich deutlich? Na, das Fundament, auf dem wir stehen. Sie hilft den Menschen, durch diesen Nebel zu navigieren, den Kellogg erzeugt hat. Achtet auf dieses letzte 50 Jahre Zitat. Wir sind immer noch im Jahr 1905. Sie schreibt, nichts ist mir so wertvoll, wie zu wissen, dass Christus mein Heiland ist. Amen. Ich schätze die Wahrheit, jedes Strichlein von ihr, so wie sie mir durch den Heiligen Geist in den letzten 50 Jahren gegeben wurde. das hier ist nur eine von unzähligen Stellen im Geist der Weissagung, wo sie die letzten 50 Jahre bekräftigt. Sie fährt fort: Ich wünsche mir, dass jeder weiß, dass ich auf derselben Plattform der Wahrheit stehe, die wir seit mehr als einem halben Jahrhundert im Stand gehalten haben. Mir wurde vor 4 Wochen erzählt, dass es eine andere Plattform ist, die verbessert wurde. Und das geht nicht nur um eine Plattform, die aufgebaut wurde. Die lernen darin widersprechen, was vor angeblich 1898 gelehrt wurde. Aber sie bezeugt ja eine Beständigkeit in all den Jahren ihres Wirkens bezüglich des Glaubens, wer Gott ist. Sie sagt, sie steht auf der gleichen Plattform. Als ob Uriah Smiths Buch nicht schon eindeutig genug gewesen wäre über die Persönlichkeit Gottes, beauftragt Ellen White Haskell, eine vereinfachte Version davon zu schreiben, die dann genau den gleichen Standpunkt wiedergegeben hat. Hier ein Zitat von S.N. Haskell aus diesem Buch, wieder 1905, weit nach dem Leben Jesu. In den frühen Zeitaltern, die der begrenzte Menschenverstand nicht fassen kann, waren Vater und Sohn allein im Universum. Wie kann er das schreiben? Christus war der Erstgeborene im Himmel, so wie er ebenso der Erstgeborene des Vaters hier auf der Erde und der Erde des väterlichen Thrones war. Christus, der Erstgeborene, obwohl er der Sohn Gottes war, war in Menschlichkeit bekleidet und wurde durch Leiden vollendet. Er nahm die Gestalt des Menschen an und wird in Ewigkeit ein Mensch bleiben. Vor der Erschaffung der Welt entstand ein Krieg im Himmel. Und er macht jetzt hier gleich wieder genau die gleiche Unterscheidung, wie Ellen White auch schon gemacht hat. Christus und der Vater schlossen gemeinsam einen Bund. Ich habe vor 4 Wochen gehört, es waren 3, die irgendwann in der vergangenen Ewigkeit einen Ratschluss einberufen haben, um festzulegen, wer welche Rolle spielt. Wer hat recht? Ellen White und Haskell? Oder die da Fabeln verbreiten über einen geheimen Ratschluss irgendwann in der vergangenen Ewigkeit? Vor der Erschaffung unserer Welt entstand ein Krieg im Himmel. Christus und der Vater schlossen gemeinsam einen Bund und Luzifer, der schirmende Cherub, wurde neidisch, weil er keinen Zutritt zu den ewigen Ratschlüssen der 2, die auf dem Thron saßen, hatte. Ein Thron und 2, die darauf sitzten. Der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Liebe Geschwister, es hat sich nichts geändert. Dieser Trend existiert nach wie vor in unserer Kirche. Es geschah in der Gemeinde damals und war nicht Teil der frühen Lehren. 1906 schreibt Ellen White: Die Wahrheiten, die uns nach 1844 anvertraut wurden, sind ebenso sicher und unveränderbar, wie wenn der Herr sie uns als Antwort auf unsere dringlichen Gebete gegeben hätte. Die Visionen, die der Herr mir zeigte, sind so außerordentlich, dass wir die Gewissheit haben, dass das, was wir angenommen haben, die Wahrheit ist. Dies wurde durch den Heiligen Geist demonstriert. Licht, kostbares Licht von Gott, legte die Hauptpunkte unseres Glaubens, wie wir sie heute vertreten, fest. Ist euch bewusst, was sie hier sagt? Wenn sie 1898 zu einer Trinitarierin geworden wäre, ist sie eine Lügnerin. Denn entweder das Thema der Persönlichkeit Gottes ist ein grundlegendes und unveränderlich und wurde aufgerichtet, oder aber Gemeindezucht wegen diesem Thema ist nicht notwendig. Man kann nicht auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Es ist eine Grundsatzfrage, und zwar eine gewaltige. Und so nebenbei, es ist eine heilige Kuh. Weil ich weiß von vielen Ältesten und Pastoren, die nach dem Gottesdienst essen gehen. Und ich habe noch nicht von einem gehört, dass er deswegen in Gemeindezucht genommen wurde. Jeder darf wählen, wonach ihm ist. Tu, was du willst, soll die Gesamtheit des Gesetzes sein. Und es gibt noch andere Glaubenspunkte, gegen die die ganze Zeit verstoßen wird. Ich weiß von Pastoren, die sich über die Gesundheitsbotschaft lustig machen, die über Pizzapartys in der Gemeinde Witze machen, die sich über die lustig machen, die sich nach Gottes Rat bezüglich der Ernährung ausrichten wollen. Das ist ein Glaubenspunkt christlicher Lebensstil. Niemand kommt in Gemeindezucht dafür, dass er Pizza isst oder darüber Witze macht. Aber bei der Dreieinigkeit ist das anders. Etwas verändert sich plötzlich, wenn dieses Thema angesprochen wird. Das ist nicht nett. 1906 können wir nachverfolgen, dass A.T. Jones sich auch in diesem Netz verfangen hat, das von Kellogg ausgespannt wurde. Nun, A.T. Jones wurde geraten von Ellen White, dass er Kellogg zurückgewinnen sollte. Das war noch vor 1903. Und A.T. Jones hat sehr viel Aufwand betrieben. Und es kam zu einem Punkt, wo Ellen White A.T. Jones gesagt hat, er solle mit seinen Bemühungen aufhören. Nun ja, A.T. Jones dachte sich, vor ein paar Jahren sagte mir die Prophetin, ich soll ihn zurückgewinnen. Jetzt sagt sie mir, ich solle ihn nicht zurückgewinnen. Welcher Prophetin glaube ich jetzt? Und er hat sich entschieden. Er hat sich entschieden zu glauben, dass man sich auf sie nicht mehr richtig verlassen kann. Und ich glaube, das ist es, was A.T. Jones Fall verursacht hat. Wegen seines Austausches mit Kellogg und ihrer Anweisung, ihn aufzugeben, fiel er dann auf die Täuschung Kelloggs herein. Und er hat dann für Kellogg gearbeitet. Ich meine, es war 1903. Sie schreibt, ich habe Mitleid mit A.T. Jones, der wieder und wieder gewarnt wurde. Ungeachtet dieser Warnungen erlaubte er es dem Feind, seinen Geist mit Gedanken der Selbstherrlichkeit zu füllen. Achtet nicht auf seine Worte, denn er hat das deutlichste Licht zurückgewiesen und hat stattdessen Dunkelheit gewählt. Der Heilige hat uns klare und deutliche Botschaften gegeben, aber manche armen Seelen wurden geblendet von Unwahrheit und den trügerischen Einflüssen satanischer Kräfte und haben sich der Wahrheit und Gerechtigkeit abgewandt, um diesen Täuschungen satanischer Herkunft zu folgen. Nun, seht mal, was A.T. Jones in seinem Buch geschrieben hat, das er zu dieser Zeit geschrieben hat, 1907. Das ist kein gewöhnliches Buch, es heißt Die christliche Gemeinde und gibt Acht darauf, woher seine Täuschung kommt, ursprünglich. Und der Heilige Geist ist eine Person. Gleich zu Beginn macht er deutlich, wohin er will. Genau das Gleiche, was Kellogg nicht verstanden hat, richtig? Er hat an Butler geschrieben, ich sehe nicht, wie der Heilige Geist eine Person sein kann und keine Person sein kann. A.T. Jones sagt, der Heilige Geist ist eine Person. Diese große Wahrheit wird nicht anerkannt in der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. Tatsächlich wird sie von nicht mehr als nur ein paar Christen geglaubt. Denn jeder weiß, dass fast ausnahmslos, mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen, sich von Christen auf den Heiligen Geist mit It bezogen wird. Aber das Wort It wird nie bei Personen angewandt. In der Eigenheit unserer englischen Sprache wird das Wort It nur in Bezug auf Dinge verwendet, nie in Bezug auf Personen, also in Bezug auf Dinge von lebloser Substanz wie ein Stein, ein Haus, ein Baum oder in Bezug auf Konzepte oder Erfahrungen wie Fläche, Höhe, Breite, Frieden, Freude, Trauer, einen Eindruck oder einen Einfluss. Aber der Heilige Geist ist nichts davon. Der Heilige Geist ist weder ein Eindruck, noch ein Einfluss, noch Friede, noch Freude, noch sonst irgendetwas. Der Heilige Geist gibt Frieden und macht Freude, lindert Trauer, hinterlässt einen Eindruck und übt einen Einfluss aus. Aber der Heilige Geist ist nichts von diesen Dingen und nicht sonst irgendein Ding. Nein, ewiglich nein. Der Heilige Geist ist eine Person, auf ewig eine göttliche Person. Er muss immer als solche anerkannt werden und von ihm muss als von einer Person gesprochen werden. Anders kann man weder von ihm sprechen, noch ihn wirklich anerkennen. Jetzt, wo wir das gelesen haben, was versucht A.T. Jones hier seinen Lesern zu vermitteln? Der Heilige Geist ist eine wörtliche Person, keine grammatische Person. Er ist eine Person. Was war Kelloggs Aufhänger? Genau dieselbe Sache. Kellogg wollte, dass Ellen White zugeben sollte, dass der Heilige Geist eine wörtliche dritte Person sei. Und A.T. Jones versucht hier, seinen Lesern genau das Gleiche klarzumachen. So, wir sind jetzt im Jahr 1908 und ein Brief von Ellen White an Haskell bezüglich A.T. Jones. Macht euch bewusst, dass sie hier Haskell ins Vertrauen zieht. Haskell hat gerade ein Buch geschrieben, das den gleichen Standpunkt vermittelte wie das von Uriah Smith, den nicht-trinitarischen Standpunkt. Und an wen wendet sich jetzt Ellen White, um über genau diesen Irrtum zu sprechen? Na, an jemanden, der auf ihrer Seite steht, richtig? Sie schreibt, wir bemerkten nichts, dass uns, das ist sie und Haskell, in der Hoffnung bestärken würde, dass Elder Jones die Dunkelheit, die über ihn gekommen ist, noch verlässt. Er empfindet es so, als würde er sich selbst verstehen, aber er ist blind und bildet sich ein zu wissen, welches der nächste Schritt ist. Ich spüre, dass ich deutlich mit ihm sprechen muss. Ich sagte ihm, dass er trotz der Warnungen, die bezüglich Dr. Kelloggs Einfluss auf ihn ausgesprochen wurden, genau den Weg eingeschlagen hat, vor dem er gewarnt wurde. Er hatte keine geistliche Einsicht, um die religiösen Einstellungen des Arztes zu verstehen. Ich erklärte ihm, dass er zu Dr. Kelloggs Sprachrohr geworden ist. Wer hat die Fäden hinter Kellogg gezogen? Satan. Wer wurde zu Kelloggs Sprachrohr? A.T. Jones. Jetzt treten Prescott und Daniels auf den Plan, die auch in mancher Hinsicht als blinde Männer. 1910 schreibt sie an A.G. Daniels, der Herr hat mir eine Botschaft nach der anderen gesandt bezüglich der Gefahren, die dich und Elder Prescott umzingeln. Ich sah, dass Satan große Freude daran hätte, wenn er sähe, dass die Ältesten Prescott und Daniels unsere Bücher, die in den vielen Jahren einen solch guten Dienst geleistet haben, einer Generalüberholung unterziehen würden. Keiner von euch beiden ist von Gott zu dieser Arbeit berufen. Ich wurde angewiesen, dass der Herr nicht der Urheber dieses Vorschlags ist, viele Änderungen in den bereits veröffentlichten Büchern vorzunehmen. Sie sagt hier nicht, um welche Bücher es sich dreht, aber wenn ihr euch die Geschichte etwas anschaut, dann ist das offensichtlich. Und nicht nur, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, auch wenn wir vorausschauen, was ich jetzt nicht im Detail tun werde, von der Bibelkonferenz aus dem Jahr 1919 haben wir die Protokolle. Schaut, wer dort die Schlüsselfiguren waren. Daniels, Prescott und Lacey, die versucht haben, die Terminologie von Kellogg in unsere Veröffentlichungen zu bringen. Es hat damals nicht geklappt. Wisst ihr warum? Mutige Brüder haben sich ihnen entgegengestellt, und zwar entschlossen. Zu einem dieser Brüder bin ich sogar verwandt. Und es ist nicht G.I. Butler, sondern J.S. Washburn. Er ist mein Onkel des vierten Grades. Das hat mich eine Stunde gekostet, um das rauszufinden. Nun ja, er war G.I. Butlers Neffe, der bei der GK 88 zur Wahrheit bekehrt wurde. Er hat Widerstand geleistet, weil Onkel George Widerstand geleistet hat gegen Jones und Wagner. Und es hat ihn dann beunruhigt, dass die Prophetin diese Botschaft bestätigt hat. Und er hat sie deswegen angesprochen. Und sie hat ihn wieder auf den Weg geführt. Und er hat die beiden dann bei ihrer Evangelisation unterstützt. J.S. Washburn blieb in dieser Botschaft, in dieser Wahrheit, bis nach dem Tod Ellen Whites. Und er hat dafür gekämpft, während der Bible Conference 1919. Lasst mich diesen letzten Satz nochmal lesen. Ich wurde angewiesen, dass der Herr nicht der Urheber des Vorschlages ist, viele Änderungen in den bereits veröffentlichten Büchern vorzunehmen. Die bereits veröffentlichten Bücher sind Bücher wie Gedanken zu Daniel und der Offenbarung oder Haskells Die Geschichte des Sehers von Patmos. Wurden diese Bücher geändert, nachdem Ellen White gestorben ist? Ja, sie wurden geändert. Sie haben gewartet, bis sie tot war. Und das gibt die Person, die diese Bücher geändert hat, sogar zu. Er sagt, sie mussten warten, bis die alten Wächter endlich alle gestorben sind. Und als sie endlich gestorben sind, konnten sie machen, was immer sie wollten mit all diesen Büchern. Die Leute sagen, oh, diese Nicht-Trinitarier, die sagen, dass alle Bücher verändert wurden. Das sagen wir nicht nur so. Man kann einfach eine Version aus dem 19. Jahrhundert von Gedanken zu Daniel und dem Buch der Offenbarung mit der Version aus den 1940er Jahren vergleichen. Ich dachte immer, es wären nur ein paar Seiten verändert worden. Oh nein, sie haben dieses wunderbare Buch zerstört. Sie haben es vernichtet. Sie haben Dinge einfach rausgenommen und es ersetzt mit Gedichten von Uriah Smith. all die Interpretation der Prophetie weg. Jede Aussage über die Persönlichkeit Gottes weg. Sie haben dieses Buch zerstört und dann auch noch verkauft, als sei es von ihm. Und das wird bis heute noch so gemacht. Bei dieser Bibelkonferenz von 1919 haben diese Schlüsselfiguren, Prescott, Lacey und Daniels, mit allen Mitteln versucht, diese neuen Ideen in unsere Literatur zu bringen. Noch ein was zu dieser Konferenz: Wenn man diese Protokolle durchsieht, dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo es ziemlich hitzig wird, weil Prescott sehr entschlossen wird. Ich glaube, es hat ihn ermüdet, dass er auf so viel Widerstand stößt. Und es wurde dort ziemlich hitzig. Das letzte Wort, das man in diesen Protokollen findet, ist, dass A.G. Daniels dem Stenograf sagt: Hören Sie auf, aufzuzeichnen. Das verrät uns einiges, Leute. Beenden Sie die Aufzeichnungen. Das wird hier zu hitzig und wir wollen nicht, dass irgendetwas davon bekannt wird. Aber da war es schon zu spät. Ihr könnt es euch selbst ansehen. Hier haben wir die letzte Warnung von Ellen White an uns. Sie sagt: Ich teile nun mit, dass, wenn ich zur Ruhe gelegt werde, große Veränderungen geschehen werden. Ich weiß nicht, wann ich zur Ruhe gelegt werde. Und ich verspüre das Verlangen, alle vor den Kunstgriffen des Teufels zu warnen. Ich will, dass die Menschen wissen, dass ich sie vor meinem Tod vollständig gewarnt habe. Ich weiß nicht genau, welche Veränderungen stattfinden werden, aber sie sollen auf jede vorstellbare Sünde Acht geben, die Satan zu verewigen versuchen wird. Freunde, Veränderungen haben stattgefunden. Ellen White hat es ja prophezeit. Veränderungen haben stattgefunden. Unsere Religion wurde verändert. Bücher einer neuen Ordnung wurden geschrieben. Die Glaubenspunkte, die von der Gemeinde für über 50 Jahre geglaubt wurden, werden heute als Irrtümer angesehen. Was man auf den Videoveröffentlichungen auf unseren offiziellen Webseiten sehen kann. Geschwister, die Gemeinde ist kein Gebäude. Die Gemeinde besteht aus denen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Habt ihr das gehört? Wessen Glauben haben? Jesu. Und die Gebote von wem? Gottes Gebote. Das hört sich ja so an, als hätte es Ellen White geschrieben. Wieder eine klare Unterscheidung zwischen Gott und Jesus. Wir sollen dieses Volk sein. Und dieses Volk besteht aus denen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Lasst uns zum Gebet niederknien und dieses Treffen damit beschließen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für diese Gelegenheit, zu verkündigen, und es ist mein inniger Wunsch, dass ich dir und deinem Reich keine Unehre gemacht habe mit dem, was ich hier gesagt habe. Wenn ich das getan habe, bitte ich dich, dass du mir vergibst. Ich bin so überzeugt, dass wir direkt vor der Klippe zur Ewigkeit stehen und dass dein Sohn sehr bald wiederkommt. Und Ellen White sagt, dass, wenn wir zur Zeit der Trübsal bestehen wollen, wir in dem Zustand sein müssen, in dem Jesus war, als der Satan ihn mit Versuchungen überhäufte. Er ist nicht mal in Gedanken gefallen. Es gibt keinen möglichen Weg, dass irgendjemand von uns hier hoffen könnte, auch nur in die Nähe dieses Zustandes zu kommen. Außer wir haben das, was Ellen White beschreibt als den Geist Christi in uns. Ich bitte dich um diesen Geist, dass er in uns ist und in uns lebt. Nicht ein anderes Wesen als du, das in mir wohnt, sondern dein Geist, deine Gesinnung. Wir sollen die Gesinnung Jesu haben. Und ich bitte dich heute um diese Gesinnung Jesu, dass sie in uns ist, dass wir eine Chance in diesem Kampf haben, dass wir zu diesen Leuten gehören, über die du mal sagen wirst: Der, der heilig ist, soll weiterhin heilig sein. Du wirst uns nicht mit irgendeinem Zauberstab plötzlich heilig machen. Nein, du wirst einfach nur sagen, der heilig ist, bleibe heilig. Oh, es muss so ein mächtiges Werk in uns vollbracht werden, Vater. Und du bist unsere einzige Hoffnung, zu dieser heiligen Generation zu gehören, über die du verkünden wirst, dass sie auch während dieser Zeit der Trübsal immer noch heilig sein werden und die dem Universum ein Beweis sein werden, dass wir bereit sind für den Himmel. Die Engel, die so viel Schlimmes in der Geschichte dieser Welt gesehen haben, werden sich freuen. Das ganze Universum wartet darauf, die Manifestation der Söhne Gottes zu sehen. Und ich bitte dich, dass das bald geschehen wird. Es kann nur durch dich, durch deinen Sohn und durch deinen Geist geschehen. In Jesu Namen. Amen.